Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Abend vor dem 80. Jahrestag der Nürnberger Prozesse, dem, Zitat, bedeutendsten Gerichtsprozess der Menschheitsgeschichte. Das sagt jedenfalls der Drehbuchautor eines Dokudramas in der ARD. Und das ist eines unserer Themen. Wir sprechen über die Verhüllung der antisemitischen Schmähskulptur in Kalbe. Löst die Kunstaktion jetzt die lang anhaltende Debatte darüber endgültig? Und die Süddeutsche Zeitung enthüllt, dass Konstantin Wecker ein Verhältnis zu einer Minderjährigen hatte. Was bleibt denn davon nach seiner Entschuldigung? Konstantin Wecker. Ein Liedermacher, der mehr als eine Generation geprägt hat, einer, der die eigenen Abgründe auch immer wieder thematisiert hat in seinen Liedern, in seinen Texten, in seiner Autobiografie. Dass er das pralle Leben nahm, wie es kam, ist also kein Geheimnis. Die Misserfolge, das Scheitern dann auch irgendwie Teil seiner Erfolgsgeschichte, denn das machte ihn nahbar. Über ein Kapitel allerdings wusste man bislang noch nichts und das hat die Süddeutsche Zeitung nun nachgeliefert, die Beziehung zu einer 15-Jährigen. Tobias Stosiek berichtet.
Ich sing für alle, die wie ich nicht frei von Fehlern sind. Für jeden, der zu seinem Scheitern gerne steht.
An Skandalen ist das Leben von Konstantin Wecker nicht arm. Seine Autobiografie erzählt von seiner, Zitat, Kunst des Scheiterns, berichtet über Drogen- und Alkoholexzesse. Eine Sache spart sie allerdings aus, die Beziehung zu einer Schülerin. 1,5 Jahre soll dieses Verhältnis gedauert haben. Das erfährt man aus einer großen Recherche der Süddeutschen, die mit der Betroffenen gesprochen hat. Am Rand eines Konzerts im Frühjahr 2011 lernt Johanna, wie die Süddeutsche die junge Frau nennt, den wesentlich älteren Künstler kennen. Sie ist damals 15, er 63. Trotzdem will er sie noch am ersten Abend aufs Hotelzimmer mitnehmen. Zwar lehnt Johanna ab, sie bleiben jedoch in Kontakt. Fast täglich schreiben sich die beiden SMS oder telefonieren miteinander. Der Süddeutschen Zeitung liegen Protokolle dieser Chats vor. Er würde vor Geilheit fast zerspringen, gesteht Wecker der 15-Jährigen dort unter anderem. Der Musiker habe sie kleines Reh oder Sternchen genannt, berichtet die Betroffene. Auch eifersüchtig sei er oft geworden, habe von einer gemeinsamen Zukunft gesprochen. Nach ihrem 16. Geburtstag sei es auch zum Geschlechtsverkehr gekommen.
Herr Wecker möchte sein tiefstes Bedauern ausdrücken über die Ereignisse von vor rund 15 Jahren,
sagt Weckers Anwalt Dominik Höch. Er habe damals mit seiner Alkoholsucht gekämpft und sei nicht Herr seiner Sinne gewesen, lässt sich Wecker weiter zitieren.
Es war eine herausfordernde Zeit, in der er sich aus seiner Sicht eindeutig nicht bewährt hat. Er kann sich daher, so leid ihm das tut, an die damalige Zeit kaum erinnern. Nach seiner Erinnerung handelte es sich damals um eine einvernehmliche Beziehung zu der jungen Frau, die allerdings unter moralischen Maßstäben ein gänzlich unangemessenes Verhalten seinerseits darstellte.
Die junge Frau sei durch die Beziehung nachhaltig traumatisiert, berichtet die SZ. Sie habe Jahre gebraucht, um das Verhältnis zu Wecker richtig zu beurteilen. Bis heute befinde sie sich in Therapie. Wecker selbst ist nach eigener Auskunft inzwischen abstinent. Allerdings leidet er an den neurologischen Folgen seiner Alkoholsucht. Anfang November sagte er deshalb mehrere Konzerte ab. Nach Angaben seines Anwalts befindet er sich aktuell in stationärer Behandlung.
Soweit der Bericht von Tobias Stosiek und am Telefon ist jetzt Lena Kampf, stellvertretende Leiterin des Ressorts Investigative Recherche der Süddeutschen Zeitung und Co-Autorin des Buchs Row Zero über Machtgefälle in der Musikbranche. Guten Abend, Frau Kampf.
Ja, schönen guten Abend.
Bei Ihnen im Ressort ist die Geschichte erschienen. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Recherche jetzt 15 Jahre nach den Ereignissen?
Also die betroffene Frau hat sich an die Redaktion gewandt und meine Kolleginnen und Kollegen Lea Weinmann und Ralf Wiegand haben dann mehrere Gespräche mit ihr geführt. Und ihr Entschluss, diese Erfahrung öffentlich zu machen, liegt schon etwas länger zurück. Man kann dazu sagen, dass wir ja ganz grundsätzlich eben auch in anderen Fällen das schon so erlebt haben. Und dass da ein Zeitverlauf ist zwischen den Erlebnissen oder den mutmaßlichen Erlebnissen und dem Bedürfnis, darüber zu sprechen. Denn viele dieser Frauen, die Entsprechendes erlebt haben, brauchen eben lange, um sich klar zu werden, dass sie eine traumatische Erfahrung gemacht haben. Insbesondere dann, wenn es um Begegnungen mit Stars geht, also mit Menschen, die sie auch anhimmeln, jetzt im Fall Wecker oder im Fall Lindemann oder im Fall Steven Tyler, ohne jetzt diese Fälle gleichsetzen zu wollen. Mhm. Es dauert oft Jahre, bis diesen Frauen klar wird, dass ihre Idole eben nicht nur gut zu ihnen waren.
Beim Lesen dieser Geschichte kommt einem vieles aus anderen MeToo-Fällen irgendwie vertraut vor. Dann gibt es aber diesen Moment, wo Konstantin Wecker die junge Frau wohl aufgefordert hat, jede SMS von ihm sofort zu löschen und sollte das rauskommen, alles abzustreiten. Das heißt, er war sich ja offenbar damals seines Vergehens in Anführungszeichen sehr bewusst.
Ja, also ich kann dazu sagen, dass Herr Wecker ja mittlerweile auch gesagt hat, das sei moralisch fragwürdig, was er da gemacht hat. Also das hat er ja ganz klar in seinem Statement auch eingeräumt. Also ich nehme an, dass ihm diese Komponente damals dann möglicherweise auch schon bewusst war.
Seit dem ersten MeToo-Skandal sind ja immer wieder solche Fälle bekannt geworden und immer geht es eigentlich um die Frage der Einvernehmlichkeit. Wie sehen Sie das in diesem Fall?
Also vielleicht kann man erstmal sagen, dass aus der Musikbranche oder jetzt aus dem Bereich Musik, Showbusiness natürlich schon eine ganze Reihe von Künstlern mit solchen Vorwürfen konfrontiert waren und das auch schon weit vor der MeToo-Bewegung. Sozusagen so Fälle, die so strafrechtlich relevant und eben auch verurteilt wurden. Und dann gibt es eine ganze Reihe von so Vorwürfen von Machtmissbrauch. Unter anderem den Rammstein-Sänger Till Lindemann, aber auch Singer-Songwriter Ryan Adams, Opernsänger Placido Domingo. Und die sollen eben ihre Position als Künstler ausgenutzt haben, um etwa an Sex mit jungen Fans oder aufstrebenden Musikerinnen zu kommen. Also da ist immer dieses Element des Machtgefälles, das eben zwischen Stars und Fans besteht und das in diesen Fällen zum Tragen kommt. Und das muss man eben, wenn man über Einvernehmlichkeit spricht, natürlich mit einberechnen, dass möglicherweise sich auch Fans dann in Situationen begeben, die sie mit normalen Leuten vielleicht nicht eingehen würden.
Mhm. Machtmissbrauch in der Musikbranche, haben Sie gerade schon Beispiele genannt. In Deutschland der große Fall war natürlich Rammstein und Till Lindemann. Und doch haben wir jetzt hier ja zwei Individuen, eines davon sehr prominent und vielleicht aber nicht ein ganzes System, das diesen Fall ermöglicht. Inwiefern läuten da denn jetzt trotzdem bei Ihnen die Glocken? Oder wo würden Sie sagen, das ist ähnlich wie bei anderen Fällen und da ist es aber dann doch anders?
Also vielleicht kann man sagen, dass Sex mit Fans seit den 50er, 60er Jahren ja so quasi zum Rockstar-Dasein dazugehört, zum Musiker-Dasein. Ebenso wie so ein Bad-Boy-Habitus, der auf der Bühne dann gepflegt wird, so ein Exzess, der verkauft wird, die Grenzüberschreitung wird gefeiert. Und wenn ein Künstler so ein Image pflegt, ist es für Betroffene oft sehr viel schwieriger, dann auch darüber zu sprechen, wenn sie tatsächlich Grenzüberschreitungen erlebt haben, weil sie dann hören, ja, was hast du denn erwartet? Ein Kaffeekränzchen hinter der Bühne oder ja, was sind da, die sind eben mit diesem Image dann auch konfrontiert, mit dem eben bewusst gespielt und verschleiert wird. Und ich würde sagen, jetzt in dem Fall Konstantin Wecker ist es ein bisschen anders. Der hat zwar auch einen ganz offenen Umgang mit seiner Drogensucht gepflegt, aber hat sich ja gleichzeitig auch als Feminist, als bewusster Mann, als Linker geriert. Während das beim Rammstein-Sänger Till Lindemann sozusagen on brand ist, dann mit jungen Fans Sex zu haben und diese regelrecht zu rekrutieren, könnte es natürlich bei Weckers Fans doch deutlich schlechter ankommen.
Lena Kampf, stellvertretende Ressortleiterin Investigative Recherche bei der Süddeutschen Zeitung über den Liedermacher Konstantin Wecker und seine frühere Beziehung zu einer 15-Jährigen. Danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vor 80 Jahren, am 20. November 1945, begannen die Nürnberger Prozesse. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass Siegermächte Kriegsverbrecher strafrechtlich zu belangen versuchten. Von den 24 Angeklagten wurden dann ja auch 12 zum Tode und 7 zu Freiheitsstrafen verurteilt. Ein Ereignis, das eine enorme Bedeutung für die Nachkriegszeit hatte und auch eines, von dem es erstens viele Zeugnisse in Wort und Bewegtbild gibt und zweitens im Laufe der Jahrzehnte ja auch immer wieder Dokumentationen erschienen. In der ARD-Mediathek ist jetzt auch ein neues Dokudrama zu sehen. Nürnberg 45, im Angesicht des Bösen heißt es. Und mit dem Drehbuchautor Dirk Eisfeld konnte ich vor der Fazitsendung sprechen. Guten Abend und herzlich willkommen im Studio.
Danke, dass ich hier sein darf.
Dirk Eisfeld, das ist ja ein echter Brocken, die Nürnberger Prozesse. Wie kriegt man den denn überhaupt gefasst in 90 Minuten TV-Film? Oder vielleicht muss man ja auch schon vorher ansetzen, wenn man sich als Drehbuchautor an so ein Thema ranmacht.
Ich habe das Thema seit 6 Jahren auf der Uhr, seit knapp 7. Und zwischenzeitlich hatten wir mal eine 8-teilige Serie entwickelt, wollten damit zu Netflix oder wem auch immer. Und das Dokudrama bot sich am Ende förmlich an. Ich habe schon einige Dokudramen geschrieben und diese Mischform aus Archiv und Spielhandlung war jetzt auch wieder letzten Endes ideal, weil ich hatte mir vorgenommen, ich habe selber zwei Kinder, die sind mittlerweile zwar erwachsen, jung erwachsen, aber für die ist Nürnberg, Holocaust vollkommen abstrakt. Und die Redaktion hatte den gleichen Wunsch, lass es uns jung erzählen, lass es uns so erzählen, dass wir jüngere Zuschauer erreichen, in erster Linie jüngere Zuschauer, weil 30% der unter 30-Jährigen wissen nicht mehr, was der Holocaust war und wie viele Opfer er gefordert hat. Und mit der Zielsetzung habe ich mich dann dran gemacht, zu gucken, wen oder was gibt es eigentlich, was sich anbietet als Figur. Und dann bin ich wirklich während der Recherchen immer wieder über einen Namen gestolpert, völlig am Rand, eine völlige Randnotiz der Geschichte, Ernst Michel. Und als ich dann gelesen habe, Moment, 22 Jahre alt, 6 Monate vorher auf dem Todesmarsch entkommen, jüngster Reporter in Nürnberg, da gingen bei mir alle Lampen an. Und ich habe das natürlich nicht alleine entwickelt, sondern ich hatte unter anderem Michael Kloft an der Seite. Das ist der ehemalige Leiter von Spiegel TV History. Und der hat dann gesagt, Moment, Ernst Michel, da klingelt irgendwas. Da gibt es irgendwo ein Interview, das nie gesendet worden ist.
Ja, das ist eine ganz verrückte Geschichte, dass man dann in diesem Dokudrama plötzlich original Interview-Ausschnitte von diesem Ernst Michel sieht, um vielleicht noch mal einen Schritt zurückzugehen. Also wir lernen diesen 22-jährigen Reporter kennen, der auch von den anderen vielleicht so ein bisschen belächelt wird. So ein zarter Mann, der da eben aus Auschwitz kommt und jetzt einfach darüber berichten wird, was er dort erlebt und was ja auch ein Weltereignis ist. Und ja, schon wenige Minuten später in diesem Dokudrama sehen wir einen deutlich älteren Ernst Michel in einer offensichtlich Originalaufnahme, also die vor in den 90er Jahren gemacht wurde. Ne?
2005. Im April 2005. Das ist ein Interview, das ist geführt worden von einer freien Journalistin im Auftrag des ZDF damals, die eine Doku gemacht haben über Göring. Und die hatten eben auch diesen Aspekt gehört, dass er mal einen Reporter in seine Zelle eingeladen hat. Und diesen Reporter, den wollten sie interviewen. Und das ist besagter Ernst Michel. Und der ist damals interviewt worden, hat über eine Stunde erzählt. Und das Interview ist nie gesendet worden. Das ist dann in den Tiefen der Archive verschwunden.
Völlig verrückt, oder?
Komplett.
Die andere Person, die wir kennenlernen oder die andere Protagonistin ist Severina Schmaglewska, gespielt von Katharina Stark. Und sie ist Zeugin, sie ist auch Überlebende.
Sie hat diese unglaubliche Zeit überlebt und hat ab dem ersten Tag, als sie im Lager war, begonnen, darüber Buch zu führen, beziehungsweise sich alles zu merken, nichts zu vergessen. Sie ist im Januar 1945, konnte sie von einem Todesmarsch fliehen und hat sofort angefangen zu schreiben und hat ein Buch geschrieben, Die Frauen von Birkenau. Im Original heißt es Rauch über Birkenau. Und dieses Buch ist noch im Dezember 1945 erschienen. Weil dieses Buch so detailliert und so objektiv war, haben das die Sowjets zum Teil ihre Anklageschrift gemacht. Und deshalb hat man Severina Schmaglewska eingeladen, als Zeugin auszusagen in Nürnberg, als eine von zwei polnischen Zeuginnen. Und man hatte ihr eigentlich gesagt, du fliegst nach Nürnberg, machst deine Aussage und bist spätestens 2 Tage später wieder zu Hause. Und das war nicht so. Sie hat dort 3 Wochen oder länger auf ihre Aussage warten müssen. Und diese Zeit war für sie die reinste Folter.
Wenn man jetzt diese Geschichten erzählt, also im Vordergrund stehen diese zwei Personen, was macht man denn mit dem großen Hintergrund? Also als Autor von so einem Dokudrama, also was lässt man weg von diesen großen Nürnberger Prozessen und was zeigt man? Also wählt man aus nach Drama?
Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, für wen erzählen wir das? Und wir erzählen es ganz dezidiert nicht für die Leute, die sich mit den Nürnberger Prozessen schon ein bisschen auskennen, sondern für die Leute, für die das erstmal ein abstrakter Begriff ist. Und deshalb war die Aufgabe, das war wirklich Arbeit, alles an Fakten und an Zahlen und an Daten wegzulassen, was erstmal von einer sehr, sehr subjektiven und hochemotionalen Geschichte ablenkt. Zum Beispiel Willy Brandt, der huscht bei uns 3-mal durchs Bild, wird nicht weiter erklärt und ist eine für die deutsche Geschichte unglaublich wichtige Figur. Kaum jemand weiß, dass der damals auch Reporter bei den Nürnberger Prozessen war. Aber wir haben das eben nicht weiter ausgewalzt oder auserklärt, haben auch das eigentliche Prozessgeschehen, also die 4 Anklagepunkte, das Vorgehen des Gerichts, die Arbeit des Gerichts, die Beweisführung, Das haben wir alles komplett in den Hintergrund gedrängt und uns nur auf die ganz individuelle, subjektive Wahrnehmung dieser beiden Figuren gestürzt, konnten das zum Glück immer unterfüttern mit dem Originalinterview von Ernst Michel aus seinen Lebzeiten. Der ist ja leider 2016 gestorben, aber wir hatten das Interview aus dem Jahr 2005. Und wir haben den Sohn von Severina Schmalkleska, Jacek, der ist auch schon über 70, und die älteste Tochter von Ernst Michel, Lauren, auch schon über 70. Die haben wir gefunden, haben sie angesprochen, haben sie gefragt, ob sie bereit wären, mit uns zu reden und uns über ihre Eltern zu erzählen. Und ich habe das Drehbuch wirklich mit denen zusammen entwickelt.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben sich schon sehr viele Jahre mit den Nürnberger Prozessen beschäftigt. Was für ein historisches Ereignis ist es für Sie als Drehbuchautor?
Ne, es ist nicht mehr und nicht weniger als der bedeutendste Gerichtsprozess der Menschheitsgeschichte. Weil man muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Die Nürnberger Prozesse haben eine Vorgeschichte. Es hat auch schon nach dem Ersten Weltkrieg den Versuch gegeben, das, was dort auf den Schlachtfeldern geschehen ist, völkerrechtlich zu ahnden. Weil im Ersten Weltkrieg zum ersten Mal Massenvernichtungswaffen zum Einsatz kamen. Also die Art der Kriegsführung sich durch die Industrialisierung komplett geändert hatte. Und die Opferzahlen in einer Art und Weise in die Höhe geschossen waren, was man sich vorher nicht vorstellen konnte. Das hat man damals nicht weitermachen können. Und es bedurfte einfach des kollektiven Erschreckens, des weltumspannenden Schocks über den Zweiten Weltkrieg und das, was dort an Verbrechen geschehen ist, um diesen Prozess überhaupt möglich zu machen. Weil als der Prozess begann, waren ja die Fronten schon verhärtet. Der Kalte Krieg hatte längst seine Schatten vorausgeworfen. Aber man hat gesagt, nein, das ziehen wir durch.
Und vor allen Dingen so kurz nach dem Ende. Warum würden Sie sagen, ist es wichtig, ein solches Ereignis so zu erzählen?
Wir haben uns mehr oder weniger das Motto gegeben, wir wollen eher interessieren als informieren. Wir wollen erstmal ein grundsätzliches Interesse wecken, indem wir die Leute emotional erreichen. Und wenn auch nur ein Bruchteil derer, die diesen Film sehen, danach mal zum Smartphone greift oder zum Laptop und mal ein bisschen googelt, was war da eigentlich, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen.
Der Drehbuchautor Dirk Eisfeld über Nürnberg 45 im Angesicht des Bösen. Das Dokudrama ist in der ARD Mediathek zu finden. Filme der Woche hier bei Fazit. Von den 14 aktuellen Kinostarts morgen wollen wir über zwei sprechen. Einmal das palästinensische Familiendrama Im Schatten des Orangenbaums, eine internationale Koproduktion, die für Jordanien ins Oscar-Rennen geht. Und dann Eddington von Ari Aster und mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Den hatten wir ja dazu auch in unserer Sendung Vollbild am Samstag im Interview. Anke Lewicke ist im Studio. Hallo erstmal, Anke.
Guten Abend.
Was passiert in Eddington?
Ja, Eddington ist ein fiktives Wüstenstädtchen in Neumexiko. Und das ganze Spiel 2020 während Corona. Und die Stimmung ist, ja, wie soll ich sagen, sehr beschaulich, friedlich. Aber man merkt, dass so in diesen grellen, gut ausgeleuchteten Bildern schon die Ruhe vor dem Sturm herrscht. Und dann knallt die Sonne auch noch unerbittlich. Und Joaquin Phoenix spielt den Sheriff Joe Crooks. Ja, und man muss wirklich dreimal hingucken, bevor man ihn erkennt. Als Joker war er doch so hager und getrieben. Jetzt ist er eher feist und sein Sheriff ist auch, ja, so ein bisschen gemütlich, trottelig. Und er hält eigentlich Corona für eine große Lüge, versteht nicht, warum er als Asthmatiker eine Maske tragen muss. Und nicht nur diese Vorschrift von dem Bürgermeister, der eher demokratisch ist, hält er für ungeheuerlich. Deshalb will er jetzt selbst Bürgermeister werden.
Und mit unserer Familie? Denn das ist unsere Gemeinde doch, oder nicht? Eine Familie, okay? Wir können jemandem den Tag ruinieren. Oder wir können das Richtige tun und freundlich sein und unsere Herzen öffnen. Wir alle müssen unsere Herzen öffnen. Und deshalb kandidiere ich als Bürgermeister.
Ja, aber mit Freundlichkeit und du kommt er nicht weiter. Und aus diesem eher, ja, gemütlich trotteligen Sheriff wird dann ein regelrechter Wutbürger, der sich übersehen und überhört fühlt, der zu immer brutaleren Methoden greift und die Stadt in ein Schlachtfeld verwandelt.
Wow, ein aktuelles Thema. Ist es das auch, worum es auf der Metaebene geht, der Wutbürger?
Ja, würde ich schon sagen. Also Corona ist hier wie ein Brandbeschleuniger auch für politische Befindlichkeiten. Es gibt dann auf einmal eben Abtreibungsgegner, aber es gibt auch Black Lives Matters Demonstrationen. Es gibt immer mehr Menschen, die sich frustriert sind, die sich zu Wort melden. Die Frau von dem Sheriff wird von Emma Stone gespielt. Sie geht dann in eine Sekte hinein. Und in seinem Wahlkampf setzt eben dieser Sheriff überhaupt nicht auf Dialog, sondern nur auf Verachtung. Er gräbt so Affären von dem Bürgermeister raus. Und alles, was in diesem Städtchen passiert, geht viral, ob es wahr ist oder nicht wahr. Also da sind wir schon in der Realität. Man kann sagen, der Film ist vielleicht ein bisschen zu lang, ein bisschen zu durcheinander. Aber man kann auch sagen, aus diesem US-amerikanischen Albtraum gibt es kein Erwachen mehr.
Eddington ab morgen in den Kinos, ebenso wie Im Schatten des Orangenbaums. Dieser Film ist von der in New York lebenden Palästinenserin Sherin Dabis, die in diesem Film auch selbst mitspielt. Nämlich, sie spielt die Mutter des Sohnes, der im Mittelpunkt steht. Anke, was ist das für eine Geschichte?
Also der Film setzt 1988 ein und im Dezember 1987 begann ja die erste Intifada, die ja auch als Krieg, die auf Krieg der Steine genannt wird. Und wir sehen diesen 18-jährigen jungen Noor auf der Straße mit Freunden. Sie bewerfen israelische Soldaten mit Steinen. Und die schießen aber mit Munition zurück. Noor hat eine schwere Kopfverletzung. Und nun hält der Film quasi an und die Mutter spricht zu uns. Und die sagt uns eben, um Noors Wut zu verstehen, müssten wir die Geschichte seines Großvaters kennenlernen. Und dann sind wir auf einmal 1948. Der Großvater hat eine sehr gut gehende Plantage in Jaffa, Orangenbäume. Aber im Zuge des Unabhängigkeitskrieges von Israel wird er eben vertrieben. Dann geht es weiter. Wir sind im Westjordanland in den 70er Jahren. Noor ist mittlerweile ein kleiner Junge, hat einen Alltag im Ausnahmezustand. Und dann eben 1988 ist er radikalisiert. Und so lernen wir eben diese Geschichte aus palästinensischer Perspektive kennen und sehen, wie die Vertreibung von Generation zu Generation weitergelebt wird.
So, und das hört sich fast ein bisschen nach lebendigem Geschichtsunterricht an.
Das könnte man sagen, es ist alles sehr klassisch, sehr konventionell erzählt, so mit der dazugehörigen Musik, gute Schauspielleistung. Und ich finde nur den Teil, der 1948 spielt, so ein bisschen von der Ästhetik sehr problematisch, weil es entsteht so ein geschlossenes Geschichtsbild. Wir haben doch zwei Narrative, einmal die Vertreibung der Palästinenser und einmal die Gründung des Staates Israel. Erzählt man von einem Narrativ, muss ja auch immer wenigstens ein bisschen Raum für das andere Narrativ sein. Hier ist es aber so, dass die Regisseurin wirklich zu sehr auf bekannte Bilder, Konnotationen und Assoziationen setzt. Also wir sehen die Palästinenser hinter Stacheldraht. Wir sehen, wie Noors Großvater Zwangsarbeit leisten muss. Wir sehen, wie die israelische Armee brutal und rücksichtslos vorgeht. Also in diesen Bildern wird wirklich die Geschichte der Juden verdrängt. Aber dann wechselt der Film seinen Tonfall und wird auch ein bisschen persönlicher.
Das heißt, er wird was passiert dann?
Ja, dann bleibt man einfach mehr im Alltag kennen, kriegt diese ganzen Repressionen im Alltag mit, dass in den 70er Jahren Schule geschlossen werden, dass es keine Perspektiven mehr gibt, dass jeder nach Hause weg kann, ist man eben der Willkür der Polizei, der Soldaten ausgesetzt. Und es ist eben so, wenn man dort mit Spielzeugpistolen hantiert, dann spielt man eben nicht den Wilden Westen nach.
Er sagt, er will eine Spielzeugpistole.
Na toll, das fehlt gerade noch, dass ein Soldat ihn auf der Straße mit einer Spielzeugpistole erwischt. Kauf ihm auf keinen Fall so ein Ding.
Selbstverständlich nicht. Ich finde das auch nicht gut. Selbst wenn er von uns keine bekommt. Die anderen Kinder werden welche haben. Und ich kann ihnen kaum verbieten, mit denen zu spielen.
Doch, das kannst du. Das ist sogar unsere Pflicht.
Er wird eben beeinflusst von dem, was er jeden Tag sieht.
Ja, und nach 1988 wird es dann eben die Geschichte von Noors Eltern. Und ihre Trauerarbeit bringt dann auch ein bisschen eine Form der Utopie, der Hoffnung und der Menschlichkeit in den Film hinein.
Anke Lewicke mit unseren Filmen der Woche. Vielen Dank dir.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Pariser Louvre will nach dem Juwelenraub vom Oktober etwa 100 neue Sicherheitskameras installieren. Sie sollen Ende kommenden Jahres einsatzbereit sein, wie Museumschefin Descartes vor dem Kulturausschuss der Nationalversammlung erklärte. Weitere Maßnahmen: Das Museum wird einen mobilen Polizeiposten installieren, die Mona Lisa soll einen eigenen Raum bekommen und Besucherzahlen sollen weiter begrenzt werden, weil der Louvre chronisch überfüllt ist. Mitte Oktober hatten Diebe weniger als 8 Minuten gebraucht, um am helllichten Tag mit Hilfe eines Lastenaufzugs durch ein Fenster in die Apollo-Galerie des Louvre einzudringen und Schmuckstücke im Wert von 88 Millionen Euro zu stehlen. Der US-Schriftsteller John Irving meidet die Vereinigten Staaten und wird seinen neuesten Roman Esther dort nicht promoten. Sein Geburtsland sei ihm fremd geworden und er habe sich entschieden, nicht dorthin zu reisen, sagte Irving, der aktuell in Kanada ist, Deutschlandfunk Kultur.
In protest of the authoritarian fascist in the White House. I think it's important to take a stand against President Trump and how he is undoing what used to be a democratic country.
Aus Protest gegen diesen autoritären Faschisten im Weißen Haus. Und ich finde, es ist wichtig, dass man sich gegen Trump auch zur Wehr setzt, weil er zerstört das, was die amerikanische demokratische Kultur eigentlich ausgemacht hat.
Der Schriftsteller John Irving. Ein Gemälde des österreichischen Malers Gustav Klimt ist in New York für 236,4 Millionen Dollar versteigert worden. Das Gemälde Bildnis Elisabeth Lederer sei damit zum zweitteuersten je bei einer Auktion verkauften Werk der Kunstgeschichte geworden, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Martin Ganselmeier.
Nur Leonardo da Vincis Bild Salvator Mundi erzielte 2017 mit mehr als 450 Millionen Dollar einen noch höheren Preis. Außerdem ist das Bildnis Elisabeth Lederer das teuerste je versteigerte Werk des Jugendstilmalers Gustav Klimt. Und schließlich ist es auch das teuerste je bei Sotheby's versteigerte Werk. Klimts Gemälde war Teil der Sammlung des im Juni verstorbenen New Yorker Milliardärs Leonard Lauder. In wessen Besitz das Gemälde nun übergeht, wurde zunächst nicht bekannt.
Berlin feiert auch ohne das ZDF am Brandenburger Tor Groß-Silvester, und zwar eine Party mit DJs, Drinks und Feuerwerk. Wir wollen vor allem tanzen, heißt es vom Veranstalter der landeseigenen Kulturprojekte Berlin GmbH. Statt Fernseh- und Bühnenshow gibt es Berlins größten Dancefloor, parallel dazu eine Demo von Kulturschaffenden. Der regierende Bürgermeister Wegner sagte, das Feuerwerk werde im Fernsehen übertragen, denn es sei wichtig, dass es neben den Bildern vom Jahreswechsel aus Sydney und New York auch solche aus der deutschen Hauptstadt gebe. Das Geld für die Silvesterparty, mehrere 100.000 Euro, kommt von der Stadt und der Lotto-Stiftung. Die traditionelle ZDF-Show war aus Berlin abgewandert, weil die Stadt keine Zuschüsse mehr geben wollte.
In Kalbe in Sachsen-Anhalt gibt es schon lange eine Debatte um eine antisemitische Figur an der historischen Kirche St. Stephani, auch als sogenannte Judensau bekannt. Die Frage war da immer, ob man im Sinne des Denkmalschutzes die Figur bewahrt, ob man sie irgendwie kommentiert und einordnet, wie man eben mit dem historischen Erbe angemessen umgehen kann. Jetzt ist diese Fassadenplastik in einer künstlerischen Intervention verhüllt worden. Und zwar hat man da so eine Art Käfig aus Ölzeigen drumherum montiert. Mein Kollege Nikolaus Bernau hat sich das vor Ort angeschaut und er ist jetzt zugeschaltet. Hallo Nikolaus.
Einen schönen Abend.
Was genau ist das für eine Arbeit?
Ja, es ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Es sind im Grunde genommen zwei Ölblattzweige, die um diese Figur herum gerankt sind. Übrigens sehr achsensymmetrisch gerankt sind. Es ist auch eine sehr schmale, lange Figur, die an so einen Wasserspeier erinnert. Ist allerdings kein Wasserspeier, sondern ist eine Figur, die an die Fassade montiert wurde. Und die hat eben Thomas Loy, das ist der Künstler aus Halle, hat sie mit diesen Blättern quasi eingerahmt oder eingefriedet, wie er auch sagt. Und den Begriff benutzt er sehr bewusst. Und es geht eben darum, die Figur einerseits sichtbar zu lassen, nämlich mindestens als Schattenriss, und andererseits doch klar zu machen, wir wollen eigentlich nicht, dass diese Figur weiterhin eine Wirkung ausstrahlt. Und das ist insofern etwas doppeldeutig, weil so ein Wasserspeier oder eine Figur an der Stelle eines Wasserspeiers, vor allem wenn sie an der Nordfassade einer Kirche ist, wie es in diesem Falle ist, die ist eh nicht so wahnsinnig gut zu sehen, weil sie eben vollkommen überstrahlt wird vom Licht. Und jetzt wird sie im Grunde genommen etwas verschattet, das finde ich ganz spannend, und dadurch deutlicher sichtbar in den Konturen, als sie möglicherweise früher gewesen ist. Und dann ist eben an dem Pfeiler, an dem diese Figur hängt, ist unten eine Platte befestigt mit einem sehr, sehr gut gemachten Text, finde ich, der eben unter anderem sagt, ja, es ist eine Figur, es ist eine alte Figur, aber es ist keine mittelalterliche Figur, es ist tatsächlich ein antisemitisches und kein antijüdisches Bildwerk, was eine wichtige Unterscheidung ist, und wir als Bürger von Kalbe wollen eben dazu Stellung beziehen.
Mhm. Warum war denn ausgerechnet diese Figur in Kalbe so umstritten? An anderen Kirchen gibt es doch auch noch solche Figuren, manchmal zumindest.
Ja, es gibt sogar einige. Also meiner aktuellen Statistik nach, ich forsche da so ein bisschen drüber, sind wir bei etwa 62 Figuren angekommen, die es noch erhalten gibt, respektive von denen wir genau wissen, dass sie existiert haben. Alleine für Kalbe können wir ja schon mal 2 Figuren annehmen. Es hat nämlich eine alte mittelalterliche Figur gegeben, die in den 1870er Jahren abgenommen wurde, mutmaßlich schlichtweg aus bautechnischen Gründen, weil sie zerstört war und von der Wand runterfiel sozusagen, und ersetzt wurde durch eine Kopie, entweder Kopie oder eine Neubearbeitung. Und da wird es nämlich jetzt spannend, weil das ist das ganz Besondere in Kalbe, dass es eine Figur aus dem späten 19. Jahrhundert ist. Das heißt, genau die Zeit, als vor allem in Preußen, aber nicht nur in Preußen, der rassistische Antisemitismus sich voll entwickelt hat bereits. Und das kann man an dieser Figur auch durchaus sehen. Es ist, normalerweise werden nämlich auf diesen sogenannten Judensau-Skulpturen Juden mit dem mittelalterlichen Spitzhut gekennzeichnet oder mit so einem Hut, der hat so eine kleine, so ein kleines Säulchen oben in der Mitte drauf, und sie werden praktisch niemals mit äußerlichen Kennzeichen wie zum Beispiel den Schläfenlocken gekennzeichnet. Diese Figur aber ist eine, die hat eine kleine Mütze auf, eine Kippa, und sie hat Schläfenlocken. Das zeichnet sie tatsächlich schon alleine durch die Form als ein Werk des 19. Jahrhunderts aus. Und auch wenn man sich die Details anguckt, ist das schlichtweg wie eine rassistische oder eine antisemitische Karikatur aus irgendeinem ganz, ganz fürchtlichen Hetzblatt. Also der Jude beugt sich eben über die Sau und leckt ihr faktisch den Anus aus, und die Sau beugt sich an das Gemächt des Juden dran. Also das ist unglaublich obszön und pornografisch durchaus auch. Und das zeichnet eben vor allem mal diese Art von Figuren seit dem späten 19. Jahrhundert aus, was nicht heißt, dass die Figuren des Mittelalters nicht auch aus unserer Sicht extrem obszön sind.
Wahnsinn, und das an einer Kirche. Jetzt also diese Verhüllung, sind denn damit die Debatten erledigt? Oder was hast du an Reaktionen gehört?
Nein, das war sehr spannend. Also es haben eigentlich alle gesagt, also sowohl der Oberrabbiner von Sachsen-Anhalt als auch die dort sonstig Anwesenden, es haben alle gesagt, es ist der Beginn einer Debatte. Und vor allem auch die Regionalbischöfin Bettina Schlauchauf hat das doch nochmal sehr genau markiert.
Das ist am Ende eine Lösung mit Bauchschmerzen in irgendeiner Weise. Aber ich finde es gut, dass es uns Bauchschmerzen macht. Also, dass diese Skulptur da oben bleiben darf, das ist hoch umstritten, weil das ist ein christliches Gebäude, in dem Verkündigung ist. Und so eine Botschaft an der Kirche zu haben, das tut schon irgendwie richtig weh. Und auf der anderen Seite aber finde ich in den Zeiten erstarkenden Antisemitismus, wo auch geleugnet wird, dass es solche Ideologien gab oder gibt, darauf zeigen zu können, ist auch wichtig. Und jetzt ist sie quasi entkräftet, indem diese Blätter da drumherum sich ranken. Es ist ein Versuch, aber genauso unperfekt, wie wir oft mit der Geschichte versuchen umzugehen.
Ja, es ist eben ein Versuch, und es gibt ja auch die ganz anderen Stimmen, die es auch in der Stadt gab. Und ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen, die haben gesagt, wir haben Jahrhunderte mit dieser Figur überlebt. Warum kommen jetzt irgendwelche Großstädter und sagen uns, wie wir das machen wollen? Es wurde ganz oft Bezug genommen auf einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung, der offensichtlich in Kalbe mächtig die Gemüter erregt hat. Die Denkmalpflege hat ja selber, nachdem die Figur bereits wieder abgenommen war, durchgesetzt, dass sie wieder am Ort angesetzt wurde. Es gab eben auch viele Leute, die gesagt haben, ja, lasst sie ganz unten, packt sie in ein Museum, packt sie in einen eigenen Gedenkraum, packt sie meinetwegen auch in einen Gedenkraum innerhalb der Kirche. Das heißt, es gab ganz viele verschiedene Lösungsvorschläge und diese Lösung mit der Einfriedung, die jetzt Thomas Loy eben gestaltet hat, das ist eine der vielen Kompromisslösungen, ganz klar. Aber es ist auch eine, finde ich, sehr dieser speziellen Figur, die eben tatsächlich eine antisemitische und keine antijüdische Figur ist, sehr angemessene Lösung.
Ja, was ich interessant finde, du sagst Kompromisslösung, aber es hört sich ja auch schon an wie eine kreative Irritation. Also wenn es noch, du hast diese Zahl von um die 60 Figuren genannt, die noch existieren. Gibt es denn da auch ähnliche Formen des Umgangs, des kreativen Umgangs mit irgendwo?
Ja, ganz klar. Es gibt inzwischen sehr, sehr viele Umgänge mit diesen Figuren. Es gibt einige Gemeinden, die sagen, nein, wir wollen damit gar nicht umgehen, um die Debatte nicht groß in die Gänge zu bringen. Aber es gibt eben im Normalfall inzwischen Faltblätter mindestens oder Gedenktafeln oder Mahntafeln, Gedenktafeln nicht, sondern Mahntafeln, die direkt daneben hängen. In Regensburg ist inzwischen die zweite Fassung von solch einer Gedenktafel oder Mahntafel zu sehen. Das heißt, die Gemeinden kümmern sich wirklich seit etwa 20, 25 Jahren mit sehr großen internen Debatten um diese Figuren. Allerdings muss man auch sagen, dass viele, vor allem kleinere Städte, wirklich große Angst haben auch vor diesen Debatten, weil eben sehr oft Großstädter kommen, auch noch am besten akademisch gebildete Großstädter, und den kleinen Gemeinden erstmal sagen, wie sie das richtig zu machen haben. Und da passiert dann im Normalfall das, was zeitweilig auch in Kalbe zu beobachten war, aber nicht nur dort, das kann man in ganz vielen Orten beobachten, dass die Leute sich auf die Hinterbeine gestellt haben und gesagt haben, das ist unsere Figur und wir müssen einen Weg finden und nicht irgendwelche Leute von draußen. In Kalbe hat man jetzt einen Weg gefunden.
Nikolaus Bernau über eine Kunstintervention in Kalbe in Sachsen-Anhalt, wo eine historische Fassadenfigur, die sogenannte Judensau, nun verhüllt wurde. Das internationale Filmfestival in Kairo haben wir häufig nicht so im Fokus wie andere Festivals, aber es gehört auch zu den großen sogenannten A-Festivals und eine sogenannte eigene Sektion ist dem arabischen Film gewidmet. Einige palästinensische Filme sind dort auch zu sehen, etwa der Abschlussfilm The Voice of Hind Rajab der tunesischen Regisseurin Kauter Benhania über den Tod eines 5-jährigen Mädchens in Gaza während eines israelischen Panzerangriffs und es laufen auch noch 2 Filme über den Gazastreifen im Wettbewerb. Wolfgang Martin Hamdorf berichtet.
Die Kinder lachen, machen mit und singen, während die Clowns tanzen. Ein Zirkus improvisiert sein Programm auf der Straße, denn die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens liegt nach den israelischen Bombenangriffen in Trümmern. One More Show von Regisseurin Maysat und Regisseur Ahmed El Danf dokumentiert den Alltag des kleinen Free Gaza Circus im Jahr 2024, während die israelische Armee die schwersten Bombenangriffe flog. Die ägyptische Regisseurin Maysat organisierte ein Kamerateam vor Ort, doch sie selbst konnte nicht in den Gazastreifen einreisen, während ihr palästinensischer Co-Regisseur und Kameramann Ahmed El Danf diesen nicht verlassen durfte.
Als wir mit dem Film begannen, befand sich Ahmed mit den Zirkusleuten im Süden. Dann gab es eine Feuerpause, sodass sie in den Norden zurückkehren konnten. Doch dann begannen die Bombenangriffe und das Töten wieder und sie mussten erneut fliehen. Meist zu Fuß und manchmal mit dem Auto. Und immer, wenn er Zugang zum Internet hatte, schickte Ahmed Aufnahmen von ihrer Reise und davon, was sie erlebt hatten, bis er wieder im Süden war.
Das heißt, Dreh in Gaza, Schnitt in Kairo und beides in Co-Regie via Internet. Ohne erklärenden Kommentar bleibt der Film immer ganz nah an seinen Protagonisten. In den Gesprächen geht es um Kinder, Freunde und Familienangehörige, die tot oder vermisst sind, aber fast nie um die israelische Armee oder die Hamas.
Look, it's different. They live.
Schau mal, das erleben sie jeden Tag. Sie spüren, dass die Israelis jederzeit angreifen und die gesamte Stadt sowie alles und jeden von ihnen vernichten können. Sie wissen das und müssen sich das nicht mehr erzählen. Für sie ist das nichts Neues mehr. Das kennen sie schon seit Jahren.
One More Show erlebt in Kairo seine Weltpremiere. Mitten im Kriegsgebiet gedreht, erzählt der Film ruhig und doch zutiefst bewegend von Überlebenswillen, Lebensfreude und Hoffnung, selbst inmitten absoluter Zerstörung.
But for the guys, for the Free Gaza Circus,
die Jungs vom Free Gaza Circus hoffen sogar, ihre Zirkusschule wieder eröffnen zu können. Sie möchten nicht nur vor Kindern auftreten, sondern auch Gymnastik und Zirkustechniken unterrichten. Sie haben die Hoffnung, die Schule wieder aufzubauen. Auch der jüngste Film der Zwillingsbrüder Arab und Tarzan Nasser erzählt von Gewalt und Humor, jedoch auf ganz andere Weise. Once Up on a Time in Gaza, halb Genre, halb Parodie, führt zurück ins Jahr 2007, wenige Wochen, bevor die Hamas gewaltsam die Macht im Gazastreifen an sich riss und Israel das Gebiet abriegelte. In der Gangstergeschichte deutet sich an, wie dadurch das soziale Gefüge der Stadt langsam zerfiel. Für Tarzan Nasser leben die Menschen im Gazastreifen seit 2007 wie in einem Gefängnis.
Wir haben das sehr stark gefühlt und wollten über diese Menschen erzählen, die plötzlich nur noch als anonyme Opferzahlen in den Medien aufgeführt werden. Nein, das sind Menschen und wir haben die Pflicht, der Welt von ihrem Leid zu erzählen. Wir müssen auch darüber berichten, dass dieses Leid nicht erst gestern begann, sondern viel älter ist.
Der Film bewegt sich auf dem schmalen Grat zwischen Gangstergeschichte und schwarzer Komödie. Er zeigt den Alltag im Gazastreifen mit all seinen Nöten, Absurditäten, Gewaltexzessen und seinem Humor.
Humor ist eine Form des Widerstands. Nicht nur, weil er dir hilft, die Dinge nicht so hinzunehmen, wie sie sind, sondern auch, um Geduld zu entwickeln, abzuwarten und dann die Zustände zu ändern. Humor ist Teil des palästinensischen Charakters. Wenn man sieht, dass jemand auf sein eigenes Leiden mit Humor reagiert, weiß man, dass er schon sehr lange leidet.
Neben den beiden Wettbewerbsfilmen beschäftigten sich 6 weitere Filme in anderen Sektionen mit Palästina, dem Gazastreifen, der Westbank und der palästinensischen Diaspora in Chile. Auch in diesem Jahr macht sich das Festival in Kairo zum Anwalt der palästinensischen Sache im Gazakrieg. Ausgewogen wirkt dagegen das offizielle Festivalplakat. Nach den erfolgreichen Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Israel und der Hamas ergänzten die Veranstalter es um eine weiße Taube, die über einer märchenhaften Kinolandschaft fliegt.
Wolfgang Martin Hamdorf über das internationale Filmfestival in Kairo und die dortigen Beiträge zum Gaza-Konflikt. Ja, und wir kommen zur Kulturpresseschau heute von Tobias Wenzel.
Kollegenkritik, Kritik an anderen und Selbstkritik. Überall Kritik in den Feuilletons vom Donnerstag. Woher kommt die Liebe der guten Deutschen zu Sohran Mamdani, fragt Maxim Biller in der Zeit und meint den neu gewählten New Yorker Bürgermeister, den er einen BDS-Aktivisten nennt. Lieben sie als linke Schöngeister, gelangweilt von ihrem kleinen Mädchenidealismus, heimlich das Böse? Biller kritisiert, in einigen deutschen Medien sei das Offensichtliche an der Personalie Mamdani geleugnet, kleingeredet oder verschwiegen worden. Kein Wort darüber, dass der Mann mit seiner Verteidigung der From the River to the Sea Agenda sich vor laufenden Kameras weigert, zu sagen, dass Israel als jüdischer Staat existieren darf, muss und soll, schreibt Biller. Oder dass er schon mal erklärt, dass hinter jedem Gewaltausbruch der New Yorker Polizei das Weltjudentum stecke. Ein Fall von Antisemitismus also. Ohne ihn beim Namen zu nennen, aber leicht zu identifizieren, kritisiert der Schriftsteller Biller in der Zeit auch seinen Kollegen Daniel Kehlmann. Er tat, blind vor erlösungsbereiter Mamdani-Verehrung, am Morgen der Wahl im Deutschlandfunk die Berichte über Mamdanis Judenphobie als gesteuerte Fehlinformation ab. Und gleich noch eine Kritik unter Kollegen. Felix Stephan schreibt in der Süddeutschen Zeitung: Der Spiegel hat einen eigenen Literaturpreis ins Leben gerufen, mit dem er vor allem einen feiert, sich selbst. Einen Literaturpreis ohne Preisgeld. Die Top 3, heißt es in der redaktionellen Anmoderation, bekommen als Hauptpreis einen ausführlichen Essay über ihren Roman im Spiegel, was offenbar an sich schon als Auszeichnung verstanden werden will, schreibt Stefan, wobei man ihn sich kopfschüttelnd vorstellen darf. Den Transfer kulturellen Kapitals, den der Preis an die Stelle des Transfers tatsächlichen Kapitals setzt, denkt man sich in Hamburg also so, dass ein Essay im Spiegel den Bedachten in jedem Fall nur schmücken kann. Für Felix Stefan von der SZ ist es genau andersherum. Die Literatur spende hier dem Spiegel den kulturellen Glanz. Bereichernd wie Fußpilz, titelt Detlef Esslinger in der Süddeutschen. Nicht etwa zum Spiegel-Literaturpreis, sondern zur despektierlichen Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz zur brasilianischen Stadt Belém. Esslinger fragt: Warum sprechen Menschen Sätze, obwohl auf deren Weg vom Großhirn zur Zunge die innere Stimme warnt, lass es? Karl-Uwe Knausgård hatte als junger Mann, der Schriftsteller werden wollte, ein anderes Problem. Er dachte, große Sätze würden sich teils schon in seinem Gehirn befinden, müssten nur noch freigelegt werden. Deshalb spielte er damals mit dem Gedanken, einen Hypnotiseur aufzusuchen. Das war eine kapitale Fehleinschätzung, kritisiert sich der norwegische Autor rückblickend selbst in der Zeit. Nicht der Wunsch, sich eines Hypnotiseurs zu bedienen, ich finde bis heute, dass dies eine recht gute Idee war, sondern der Gedanke, dass ich vieles in mir hatte und die Sprache das alles sozusagen herausholen sollte. Erst beim Schreiben entstehe nämlich etwas Neues. Jetzt ginge es eigentlich weiter mit Kritik, wenn da nicht dieser Hans Zippert wäre, der durch Satire Kritik in Lob verzaubern kann. Die für Dezember 2026 geplante Eröffnung des unterirdischen Bahnhofs Stuttgart 21 ist nun abgesagt worden. Es wäre unverantwortlich gewesen, den Bahnhof 95 Jahre vor der Fertigstellung im Jahre 2121 zu eröffnen, schreibt Zippert in der Welt. Es war ja immer ein völliges Missverständnis, dass mit der 21 das Jahr 2021 gemeint war.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und Ihnen allen eine gute Nacht.